Herzlich willkommen beim Neuroalchemist. Hier geht es um Themen, die den Körper fit, den Geist frisch und die Seele gesund halten. Also sei bereit und öffne dich für Informationen, die dein Leben bereichern. In meiner ersten Episode dreht sich heute alles um die Plastizität deines Gehirns. Denn vielleicht kontrollierst du hunderte Menschen, du machst vielleicht Millionen an Umsatz, Entscheidungen, an denen Existenzen hängen. Nur über eine einzige Sache hast du keine Kontrolle. Und ausgerechnet mit ihr triffst du all das. Dein Gehirn. Denn die meisten deiner Reaktionen triffst du nicht. Sie werden für dich getroffen. Von einem Autopiloten, den du nie bewusst gebaut hast. Aus altem Stress, aus alten Wunden, aus Genen, die du nie gewählt hast. Du glaubst, du sitzt am Steuer? Dabei sitzt du ganz weit hinten. Und jetzt der Satz, der alles kippt. Dein Gehirn ist das formbarste Ding im bekannten Universum. Das Gehirn, mit dem du heute Morgen aufgewacht bist, existiert heute Abend nicht mehr. Du baust es um, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, ob du willst oder nicht. Die einzige Frage ist, wer hält die Meißel? Du oder dein Autopilot? Mein Name ist Chris. In dieser Episode zeige ich dir, wie du nach vorne kletterst, wie du ans Steuer gelangst und wieder der Pilot deiner Maschine wirst. Doch bevor ich anfange, ein winzig kleiner Ausschnitt, warum ich diese Folge mache und warum ausgerechnet mit diesem Thema beginne. Vor ungefähr 8 Jahren durfte ich Teil eines persönlichen Wunders sein. Ein Ereignis, das mein Leben nicht nur um 180 Grad gewendet hat, sondern mir die Erkenntnisse bescherte, die der ein oder andere als die hermetischen Gesetze kennt. Und eines dieser Prinzipien lautet, alles ist nur durch einen Geist erfahrbar. Also begab ich mich auf eine wundervolle Reise und habe für mich verstanden, dass unser Geist das Gehirn dafür benutzt, um unsere Realität zu erschaffen, was Realität auch immer sein mag. Oh ja, das Gehirn. Ein Wunderwerk der Natur und ich könnte hierzu auch noch Stunden weitersprechen. Also wie ist es möglich, dass ich meine Denkweise, meine Glaubenssätze und meine Verhaltensmuster so schnell verändern konnte? Die Antworten darauf erhältst du in genau dieser Episode, also bleib bei mir und wenn wir fertig sind, bist du mindestens eine Erkenntnis reicher. Versprochen. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit Menschen, die Unternehmer sind, Geschäftsführer, Leute, die Verantwortung tragen für 10, 100, manchmal mehrere hundert andere Menschen und ich sehe immer wieder dasselbe Muster. Diese Menschen sind brillant in ihrem Feld. Sie können eine Bilanz lesen wie andere ein Bilderbuch. Sie treffen unter Druck Entscheidungen, an denen Existenzen hängen. Aber wenn es um dieses eine Organ geht, mit dem sie genau all das tun, ihr Gehirn, sind sie genauso ratlos wie jeder andere. Sie behandeln ihren Verstand wie eine Konstante. Wie etwas, das einfach da ist. So wie es ist, ich bin halt so. Ich war schon immer ein Grübler. Mein Fokus ist seit Jahren im Keller. Ach ja, das ist das Alter. Und genau hier liegt der teuerste Denkfehler, den ein hochfunktionaler Mensch machen kann. Denn dein Gehirn ist keine Konstante. Es ist die formbarste Struktur im bekannten Universum. Und das ist keine Metapher und kein dahergesprochener Coaching-Spruch. Das ist pure Neurobiologie. Das Phänomen, das das möglich macht, hat einen Zaubernamen: Neuroplastizität. Und in dieser Folge will ich nicht, dass du es nur verstehst. Ich will, dass du es fühlst. Dass du an mindestens 3 Stellen denkst: Moment mal, das, genau das ändert alles. Denn wenn du wirklich begreifst, was Neuroplastizität bedeutet, dann verändert sich nicht nur, was du über dein Gehirn denkst, es verändert sich, was du über deine Grenzen denkst, über deine Gewohnheiten, über deine Willenskraft, über die Geschichte, die du dir seit Jahren über dich selbst erzählst. Die meisten Menschen haben irgendwann mal den Satz gehört: Das Gehirn ist formbar. Und sie nicken. Und denken im selben Moment: Ja, bei Kindern. Und das ist die erste große Lüge, die ich heute zerlegen werde. Jahrzehntelang war die Lehrmeinung in den Neurowissenschaften: Das Gehirn ist nach der Kindheit fertig. Fest verdrahtet. Ab dann geht es nur noch bergab. Zellen sterben, nichts kommt nach. Du bekommst dein Gehirn ausgehändigt und der Rest des Lebens ist Verwaltung des Verfalls. Diese Vorstellung war so dominant, dass einer der einflussreichsten Neurowissenschaftler überhaupt, Santiago Ramón y Cajal, der Vater der modernen Neurowissenschaft, Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb: Im Erwachsenengehirn seien die Nervenbahnen fixiert, beendet, unveränderlich. Und weißt du was? Der Mann hat den Nobelpreis bekommen. Und in diesem einen Punkt, das wissen wir heute ganz klar, hat er sich geirrt. Wir haben heute bildgebende Verfahren. Wir können dem lebenden Gehirn beim Arbeiten zusehen. Und was wir sehen, ist nicht ein fertiges Bauwerk. Was wir sehen, ist eine Baustelle, die niemals schließt. Dein Gehirn bildet in diesem Moment, während du mir aufmerksam zuhörst, neue Verbindungen. Synapsen, die vor dieser Folge nicht existierten. Und manche der Verknüpfungen, die ich gerade in deinem Kopf anlege, werden vielleicht in einer Stunde wieder verschwinden. Andere, auf die du mit Aufmerksamkeit und Emotion reagierst, werden bleiben, vielleicht für Jahre oder sogar für immer. Das Gehirn ist kein Stein, in den dein Charakter gemeißelt ist. Es ist eher wie ein Wald. Genau. Stell dir einen Wald aus rund 86 Milliarden Nervenzellen vor. Und zwischen ihnen verlaufen Pfade. Manche sind breite, ausgetretene Autobahnen, die benutzt du täglich. Andere sind kaum sichtbare Trampelpfade, fast zugewachsen. Und das Entscheidende ist, wo du gehst, da entsteht der Weg. Ein Pfad, den du oft benutzt, wird zur Straße. Ein Pfad, den du jahrelang meidest, verschwindet. Lass mich dir das in einem einzigen Satz geben, den die ganze Forschung auf den Punkt bringt. Der Satz stammt sinngemäß vom bekannten Psychologen Donald Hebb und er ist so präzise, dass er sich seit über 70 Jahren gehalten hat. Neurons that fire together, wire together. Also Neurone, die gemeinsam feuern, verdrahten sich miteinander. Lies diesen Satz nochmal mit den Augen einer Führungskraft. Jede Sorge, die du dir zum dritten Mal an einem Tag machst, du verdrahtest sie. Jede Reaktion auf Stress, die du seit 20 Jahren zeigst, du hast sie zur Autobahn ausgebaut. Jedes Mal, wenn du in einem Konflikt automatisch hochfährst, statt einen bewussten Atemzug zu nehmen, du gießt Beton auf diesem Pfad. Du bist nicht so. Du bist einfach geübt. Und alles, was geübt ist, kann umtrainiert werden. Nicht durch Willenskraft, durch Wiederholung des neuen Musters, bis der neue Pfad breiter ist als der alte. Und jetzt schau, was das für die Geschichte bedeutet, die du dir über dich erzählst. Ich bin chronisch gestresst. Nein! Du hast eine sehr gut ausgebaute Stressautobahn. Die kannst du zurückbauen. Aber ich kann mich nicht fokussieren. Nein! Du hast jahrelang Ablenkung trainiert. Fokus ist ein Muskel, kein Schicksal. Aber ich bin doch kein kreativer Typ. Das ist keine Diagnose. Das ist ein unbenutzter Pfad. Spürst du, wie sich da vielleicht etwas verschiebt? Und das ist kein Motivationsspruch meinerseits. Das ist die direkte, logische Konsequenz aus der Funktionsweise deines Nervensystems. Jetzt wird es konkret, denn Pfad im Wald ist ein wunderschönes Bild, aber du bist ein Mensch, der wissen will, wie es wirklich funktioniert. Was passiert physisch in deinem Körper? Und hier gebe ich dir drei Ebenen, vom Kleinen zum Großen. Die erste Ebene, die Synapse. Das ist der Kontaktpunkt, an dem eine Nervenzelle mit der nächsten spricht. Wenn du etwas oft tust, wird dieser Kontakt stärker. Die Signalübertragung wird effizienter. Forscher nennen das Langzeitpotenzierung oder Long-Term Potential. Im Klartext. Der Türöffner zwischen zwei Zellen wird größer und schneller. Tust du etwas selten, wird er schwächer. Wir nennen das Langzeitdepression. Das ist das Vergessen auf zellulärer Ebene. Die zweite Ebene, die Struktur. Es bleibt nicht bei stärkeren Kontakten. An den Nervenzellen wachsen neue Ärmchen, wir nennen sie Dornfortsätze, auf denen neue Synapsen sitzen. Dein Gehirn baut buchstäblich neue Hardware. Über Wochen verändert sich die physische Form deiner Neurone, je nachdem, was du übst. Und die dritte Ebene? Neue Zellen. Lange galt es als unmöglich. Heute wissen wir ganz klar, in bestimmten Regionen, vor allem im Hippocampus, der Schaltzentrale für Lernen und Gedächtnis, also deinem autobiografischen Zentrum, entstehen neue Nervenzellen. Und das auch im Erwachsenenalter. Wie stark und wie lange das beim Menschen anhält, darüber diskutiert die Forschung noch, aber dass dort Nervenzellen wachsen, ist gut belegt. Und jetzt das Molekül, das ich dir wirklich ins Gedächtnis brennen werde. Wenn du dir aus dieser Folge ein einziges Wort merkst, dann dieses. BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Stell dir BDNF vor als Dünger für dein Gehirn, als Wachstumshormon für Nervenzellen. Wenn BDNF hoch ist, wachsen neue Verbindungen leichter, überleben neue Zellen länger, festigt sich Gelerntes besser. Wenn BDNF niedrig ist, wird dein Gehirn karg. Lernen fällt schwer, Stimmung kippt und niedriges BDNF ist eng mit Depression verknüpft. Eine wundervolle Nachricht ist, du kannst deinen eigenen BDNF-Spiegel beeinflussen. Jeden Tag mit Dingen, die nichts kosten. Wir kommen gleich dazu, womit genau. Aber zuerst der vielleicht wichtigste Punkt für einen vielbeschäftigten Menschen wie dich, denn du hast ja wenig Zeit. Also lass uns über Effizienz des Lernens reden. Dein Gehirn baut nicht ständig um. Es würde sich sonst bei jedem Reiz verändern. Das wäre schlichtweg Chaos. Es gibt einen Schalter, der bestimmt, Achtung, das hier ist wichtig. Das speichern wir. Dieser Schalter wird von zwei Botenstoffen gedrückt. Acetylcholin und Noradrenalin. Vereinfacht, Acetylcholin markiert, worauf du fokussiert bist. Noradrenalin liefert die Wachheit und die Dringlichkeit. Und beide werden hochgefahren durch denselben unbequemen Zustand. Durch fokussierte Anstrengung. Durch das Gefühl von Reibung, durch den Moment, in dem es schwer wird und du trotzdem dranbleibst. Hier ist der unbequeme Part. Das Gehirn lernt nicht in der Komfortzone. Der frustrierende Moment, in dem du etwas noch nicht kannst und dein Kopf protestiert, das ist nicht das Scheitern vor dem Lernen. Das ist das Lernen. Das ist der chemische Signal, das den Speicherknopf drückt. Für einen Leader heißt das etwas Radikales. Das Unangenehme, das du als Schwäche empfindest, die Reibung, der Widerstand, das noch nicht können, ist die Bedingung für Wachstum, nicht das Hindernis. Und jetzt die zweite Hälfte, die fast niemand ernst nimmt. Der Umbau passiert nicht, während du übst. Er passiert, während du schläfst. Tagsüber sammelst du das Material, du markierst mit Anstrengung, was wichtig ist, aber das physische Verdrahten, das Verstärken der Synapsen, das Verschieben von Kurzzeit in Langzeitgedächtnis, das macht dein Gehirn nachts, während du schlummerst im Tiefschlaf und in der REM-Phase. Wer schlecht schläft, sammelt also Baumaterial und feuert dann die Bauarbeiter. Für jemanden, der stolz auf 4 Stunden Schlaf ist, ist das keine angenehme Nachricht. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Du sägst an dem Ast, auf dem deine kognitive Leistung sitzt. Bis jetzt klang Plastizität wie eine gute Nachricht. Ist sie auch. In meiner Welt ist sie eher neutral, denn das Gehirn baut um in die Richtung, in die du es führst. Egal, ob die Richtung gut für dich ist oder schlecht. Und genau das ist die Gefahr für Menschen in deiner Position. Chronischer Stress, der Dauerzustand vieler Geschäftsführer, überschwemmt das Gehirn mit Cortisol. Und Cortisol in dauerhaft hohen Dosen ist für 2 Regionen Gift. Erstens, der Hippocampus. Dein Lern- und Gedächtniszentrum, die Region mit den neuen Zellen. Unter chronischem Stress schrumpft er. Wortwörtlich, das Volumen nimmt ab. Du wirst vergesslicher, lernst schwerer, deine Stimmung wird brüchiger. Zweitens, der präfrontale Kortex. Dein Stratege, der Teil, der vorausdenkt, Impulse hemmt, klug entscheidet, ruhig bleibt. Chronischer Stress baut hier Verbindungen ab. Und jetzt der bittere Teil. Während Stress oben abbaut, baut es woanders auf. Die Amygdala, dein Angst- und Alarmzentrum, wird unter Dauerstress größer und reaktiver. Und das bedeutet Plastizität in die falsche Richtung. Lass mich dir zeigen, was das praktisch bedeutet. Und vielleicht hast du hier einen kleinen Aha-Moment. Du sitzt in einem Meeting. Eine schlechte Zahl kommt rein. Und bevor dein kluger, strategischer Stirnlappen überhaupt online ist, hat deine vergrößerte Amygdala schon den Alarm ausgelöst. Du fährst hoch, du reagierst scharf und später denkst du, warte mal, warum habe ich so überzogen reagiert? Die Antwort? Du hast es nicht entschieden. Dein über Jahre stresstrainiertes Gehirn hat es vorentschieden. Die Amygdala war schneller als dein Verstand. Du hast diese Reaktion antrainiert. Tausende Wiederholungen. Eine perfekt ausgebaute 6-spurige Autobahn der Überreaktion. Und genau hier schließt sich der Kreis zur guten Nachricht. Wenn du es antrainiert hast, dann kannst du es umtrainieren. Die Forschung zeigt, dass Praktiken wie regulierte Atmung, Meditation, gezielte Stresslösung die Amygdala wieder beruhigen und die Verbindung zum präfrontalen Kortex stärken können. Du baust die Bremse zurück ein, die der Stress dir ausgebaut hat. Das ist kein Wellness für jemanden, der unter Druck die Ruhe behalten muss. Ist das ein harter wirtschaftlicher Vorteil? Deine Selbstregulation ist eine trainierbare neuronale Fähigkeit und ich möchte unterstreichen, kein Charakterzug. Und jetzt kommen wir endlich zu dem, worauf du gewartet hast. Was fördert die Neuroplastizität nachweislich? Ich gebe es dir in 3 Stufen und sage dir bei jeder ehrlich, wie hart die Beweislage ist. Das ist mein Versprechen aus dem Intro. Die erste Stufe ist das Fundament. Es ist gut belegt und es ist kostenlos. Erstens, Bewegung und in erster Linie Ausdauer. Das ist der König. Aerobes Training erhöht BDNF zuverlässig und messbar. Wenn es eine Pille gäbe, die tut, was Sport für dein Gehirn tut, wäre sie das meistverkaufte Medikament der Welt. Es gibt sie. Sie heißt Laufschuhe. Zweitens, Schlaf. Wir hatten es. Kein Schlaf, kein Umbau, nicht verhandelbar. Drittens, fokussiertes Lernen von Neuem. Echte Reibung, neue Skills, Dinge, die anfangs schwer fallen. Genau die Anstrengung, die den Speicherknopf drückt. Viertens, Fasten und Kalorienrestriktion. Phasen ohne Nahrung erhöhen dein BDNF. Das ist evolutionär sehr sinnvoll, weil wer hungrig ist, muss lernfähig bleiben, um Nahrung zu finden. Fünftens, Atemarbeit. Mein eigenes Spezialgebiet. Gezielte Atmung reguliert das autonome Nervensystem, senkt die Cortisollast und schafft den Sicherheitszustand, in dem das Gehirn überhaupt erst umbauen will. Ein gestresstes Gehirn lernt schlecht, das habe ich gerade eben schon betont. Atmung ist der schnellste Zugang zu diesem Schalter. Sechstens, Ernährung. Vor allem Omega-3-Fettsäuren wie DHA sind Baumaterial für Nervenmembranen. Bestimmte Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Polyphenole unterstützen die BDNF-Maschinerie ebenfalls. Das ist das Fundament. Und ich sage es deutlich, ohne dieses Fundament bringt alles Folgende nichts. Du kannst nicht die exotischsten Werkzeuge ans Ende stellen und das Fundament überspringen. Das wäre so, als würdest du einen Ferrari-Motor in ein Auto ohne Räder einbauen. Ich hoffe, das macht ein ziemlich deutliches Bild in deinem Kopf gerade. Aber, und jetzt betreten wir die Forschungsfront. Wenn das Fundament steht, also wenn du ein Auto mit 4 Rädern hast, gibt es Werkzeuge, die die Plastizität zusätzlich beschleunigen können. Und hier kommen wir zur zweiten Stufe. Psychedelika und verwandte Substanzen sind gerade die heißeste Story der Neurowissenschaft. Forscher nennen manche davon Psychoplastogene, also Substanzen, die in kurzer Zeit massiv Plastizität anstoßen. Ketamin zum Beispiel löst innerhalb von Stunden Synapsenwachstum aus und wird in einigen Ländern bereits klinisch gegen schwere Depressionen eingesetzt. Bei Psilocybin zeigen Tierstudien deutliches Wachstum neuer Verbindungen. Doch die viel krassere Story, die ich hier anzubieten habe und in der Psilocybin ebenfalls die Hauptrolle spielt, ist schon fast viel zu schön, um wahr zu sein. Sie ist aus dem Frontiers in Neuroscience. Die Geschichte handelt von einer 80-jährigen Frau, die an Alzheimer erkrankt war. Sie wurde von ihrer Familie rund um die Uhr betreut. Ihre Krankheit war bereits weit fortgeschritten Sie sprach nur noch einzelne Wörter, nahm kaum noch am Leben teil und war sehr, sehr in sich zurückgezogen. Außerdem litt sie unter Inkontinenz und sie konnte sich nur noch eingeschränkt bewegen. Die Diagnose Alzheimer hatte sie bereits im Alter von 70 Jahren erhalten. 5 Jahre später verschlechterte sich ihr Zustand deutlich. Mit 80 Jahren hatte sie ein schweres Stadium der Erkrankung erreicht. Dann aber nahm sie an einem Experiment teil. Brasilianische Forscher gaben der Frau oral 5 Gramm eines psilocybinhaltigen Pilzes. Psilocybin, der Wirkstoff der sogenannten Magic Mushrooms, ist dafür bekannt, dass es recht gut gegen Depressionen wirkt. Als ein Mittel gegen Alzheimer ist es noch nicht gut erforscht, wird aber seit einigen Jahren als mögliches Mittel diskutiert. Nach der Einnahme reagierte die Frau mit kurzen, heftigen Schwitzen und großer Müdigkeit und schlief dann erstmal 19 Stunden lang. Und dann, als sie wach wurde, fing sie plötzlich an, über ihr Leben zu erzählen. Die Erinnerungen flossen praktisch nur so aus ihr heraus. Sie redete mehrere Stunden lang. In den folgenden Tagen schwanden auch ihre anderen Symptome. Die Frau war nicht länger inkontinent, konnte sich wieder besser bewegen, sich selbstständig anziehen. Sie konnte ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, konnte mit anderen Menschen interagieren. Ihr auf den aktuellen Kontext bezogenes Gedächtnis funktionierte, ebenso wie ihr Arbeitsgedächtnis. Und sie konnte sich spontan an Gesprächen beteiligen. Das Erstaunliche, die Entwicklung hielt an. Auch nach einem Monat konnte sich die Frau erinnern, ausdrücken, am Leben teilnehmen. Sie brauchte weiterhin kein Inkontinenzprodukt mehr tragen und konnte sich bewegen. Wegen der erstaunlichen ersten Erfolge entschieden sich die Wissenschaftler, der Frau noch eine Dosis zu geben. Und tatsächlich verbesserten sich die Symptome weiter. Ich sage ganz klar an dieser Stelle, das klingt sehr vielversprechend und ist nicht abgeschlossen. Und es ist die Sache von Medizin und Recht, nicht von Selbstexperimenten. Aber als Fenster, wohin die Reise geht, ist es sehr bedeutsam. Es gibt noch einen weiteren Pilz, das ist die Löwenzahnmähne oder auch Lion's Mane genannt. Dieser enthält einen Stoff, der im Labor die Produktion von Nervenwachstumsfaktor anregt. Menschliche Daten sind noch begrenzt, aber das Signal ist interessant. Des Weiteren gibt es auch noch Kälte und Hitze, also Kältereize, Kälteexposition und Saunagänge. Die treiben Noradrenalin und Hitzeschockproteine hoch. Beides ist ebenfalls plastizitätsrelevant. Und jetzt der Übergang zur Stufe 3. Es gibt eine Werkzeugsklasse, über die in der breiten Öffentlichkeit kaum jemand spricht, die aber genau ins Zentrum meiner Arbeit fällt. Eine Klasse von Molekülen, die direkt in die Sprache eingreift, die deine Nervenzellen untereinander sprechen. Die Rede ist von Peptiden und Polypeptiden. Erst die einfache Erklärung. Was ist ein Peptid? Proteine sind lange Ketten aus Aminosäuren. Ein Peptid ist eine kurze Kette. Und weil sie kurz und spezifisch ist, kann sie wie ein Schlüssel wirken, der genau in ein Schloss in deinem Nervensystem passt und dort ein bestimmtes Programm anschaltet. Manche dieser Peptide schalten exakt die Programme an, über die wir die ganze Folge geredet haben. Wachstum, Schutz, Plastizität. Ich nenne dir die wichtigsten und sage dir bei jedem gleich dazu, wo wir stehen. Am besten erforscht ist Cereprolysin. Das ist kein einzelnes Molekül, sondern eine ganze Mischung neurotropher Peptide, ein Polypeptid also. Und interessanterweise wird es aus Schweinehirn gewonnen. Von allen, über die wir hier reden, hat es die meisten klinischen Daten hinter sich. Studien bei Schlaganfall, bei Demenz, bei Schädelhirntrauma. In einigen Ländern ist es als Medikament zugelassen, in anderen wiederum nicht. Dann sind da Semax und Selang, die beiden, über die ich dir gleich noch viel mehr erzählen werde, sind in Russland klinisch zugelassen und werden dort ganz normal eingesetzt. Im Westen stecken sie größtenteils noch in der präklinischen Forschung. Aber was sie können, ist außerordentlich vielversprechend. NOPEPT wiederum ist ein winziges Dipeptid, zwei Aminosäuren, mehr nicht. Es zeigt in Studien, dass es den BDNF und den Nervenwachstumsfaktor messbar erhöht. Und schließlich Dihexa, ein noch experimentelles Molekül, das im Labor die Bildung neuer Synapsen extrem stark anstößt, über einen Wachstumsfaktorsignalweg sehr früh, sehr potent, aber bislang fast ausschließlich aus Tierdaten. Und jetzt ein klares Wort, weil ich es ernst meine. Das hier ist die Forschungsfront. Vieles davon ist in Europa nicht als Medikament zugelassen. Die Datenlage bei Menschen ist je nach Substanz dünn. Und nichts davon, wirklich nichts, ersetzt das Fundament, über das wir vorhin gesprochen haben. Oder den Rat eines qualifizierten Arztes. Ich erkläre dir hier nur die Mechanismen. Ich gebe dir hier keine Einnahmeempfehlung. Das ist mir wichtig. Und ich sage das mit einem kleinen Lächeln, weil ich genau weiß, wie sehr bei diesem Thema gerade der ein oder andere von euch die Ohren gespitzt hat. Jetzt gehen wir tiefer, als es ein normaler Podcast je tun würde. Ich will dir nämlich zeigen, dass diese Moleküle kein Wundermittel sind, sondern dass du verstehst, an welchen Hebeln sie ziehen. Genau da liegt der Unterschied zwischen Marketing und Wissenschaft. Fangen wir mit Semax an. Semax ist im Grunde ein synthetisch nachgebautes Bruchstück eines körpereigenen Hormons. Genauer, ein Fragment des Stresshormons ACTH. Diese vier Buchstaben stehen für Adrenokortikotropes-Hormon. Es ist ein Peptidhormon, das in der Hirnanhangsdrüse gebildet wird, der Hypophyse, und zwar in ihrem Vorderlappen, den man auch Adenohypophyse nennt. Das Faszinierende, bei Semax ist dieses Fragment so verändert worden, dass die eigentliche Hormonwirkung wegfällt. Übrig bleibt nur der Teil, der auf das Gehirn wirkt, die neurotrope Wirkung also. Und was ist sein zentraler Hebel? Semax kurbelt die Produktion von BDNF an, unserem Dünger von vorhin. Sinngemäß der Wachstumsstoff, den das Gehirn für seine eigenen Nervenzellen herstellt. Dazu kommt sein enger Verwandter NGF, der Nerve Growth Factor, auf Deutsch schlicht der Nervenwachstumsfaktor. Beides steigt, vor allem im Hippocampus. Und mehr noch, Semax verschiebt das Verhältnis von der noch inaktiven Vorstufe hin zum fertigen, aktiven, wachstumsfördernden BDNF. Es macht aus Rohmaterial fertigen Dünger. Und jetzt kommt der Teil, den fast niemand erklärt. Der Signalweg. Bleib bei mir, es wird jetzt herausfordernd, nur ich gebe dir das sehr schön verbildlicht. Stell dir die Nervenzelle als ein großes Gebäude vor. Der Dünger, BDNF, kommt an und klingelt an einer ganz bestimmten Tür in der Außenwand. Diese Tür heißt TRKB. Ausgesprochen Tropomyosin-Rezeptor-Kinase B. Das ist die Andockstelle für den Dünger. In dem Moment, in dem BDNF andockt, wird drinnen im Gebäude ein Signal ausgelöst und zwei Boten rennen los durch zwei verschiedene Gänge. Der erste Gang ist der PI3K-Aktweg. PI3K steht für Phosphoinositid-3-Kinase. Akt ist die Proteinkinase B. Dieser Bote ist die Erhaltungscrew. Er sorgt dafür, dass die Zelle überlebt und stabil stabil bleibt. Der zweite Gang ist der MAPK-ERG-Weg. Das sind die mitogen aktivierte Proteinkinase und die extrazellulär signalregulierte Kinase. Das ist die Baucrew, zuständig für Wachstum und dafür, dass die Zelle sich weiterentwickelt. Und beide Boten laufen am Ende im selben Raum zusammen, tief im Inneren im Zellkern. Dort sitzt sozusagen der Vorarbeiter an einem Schaltpult, CREB, ein Schaltprotein, dessen Name für C-AMP, Response-Element bindendes Protein steht. CREB legt die Schalter um, es aktiviert genau die Gene, die tatsächlich neue Synapsen bauen. Vom Klingeln an der Tür bis zum fertigen Bauauftrag. Eine einzige saubere Befehlskette. Hörst du, was da passiert? C-AMP greift nicht irgendwo diffus ein. Es klingt sich am Anfang genau dieser Kette ein, der Kette, die wir vorhin als den physischen Umbau beschrieben haben. Dünger dockt an, zwei Boten werden losgeschickt. Im Kontrollraum sind die Gene, die für neue Verbindungen eingeschaltet werden. Und als wäre das nicht genug, stellt C-AMP nebenbei noch an den Botenstoffsystemen, an Dopamin, an Serotonin, am cholinergen System, also genau an den Stoffen, die mit Fokus, Antrieb und unserem Speicherknopf von vorhin zu tun haben. Und jetzt C-Lang. C-Lang zieht an einem völlig anderen Hebel. Und genau das ist der Grund, warum ich diese beiden so liebe. Sie ergänzen sich wie zwei Hände. C-Lang ist abgeleitet von einem körpereigenen Botenstoff des Immunsystems namens Tufzin. Sein Markenzeichen: es wirkt angstlösend. Der Fachbegriff dafür ist anxiolytisch, aber ohne die Schattenseite klassischer Beruhigungsmittel. Kein zugedröhnt sein, keine Abhängigkeit, kein dumpfer Kopf am nächsten Morgen. Und woran zieht es? C-Lang beruhigt vor allem über das GABA-System. GABA steht für Gamma-Aminobuttersäure. Das ist die große Bremse des Gehirns, das wichtigste beruhigende Signal überhaupt. Es greift außerdem in den Serotoninhaushalt und du weißt, dass Serotonin ein Stimmungsregler ist. Es wirkt auf das Immunsystem und auf entzündungsfördernde Botenstoffe. Und das ist wichtiger, als es klingt, denn chronische Entzündung ist ein stiller Gegner der Plastizität. Und schließlich rührt auch C-Lang am BDNF im Hippocampus. Ein besonders eleganter Trick zum Schluss, den beide teilen. C-Max und C-Lang bremsen die Enzyme, die deine körpereigenen Regulationspeptide sonst viel zu schnell abbauen. Sie verlängern also einfach die Wirkung dessen, was dein Körper ohnehin selbst produziert. Und jetzt die Synthese. C-Max ist der Aktivierer. Er treibt Wachstum, Fokus und Plastizität nach oben. C-Lang ist der Stabilisator. Er schafft Ruhe, löst Angst, bringt das System in Sicherheit. Und erinnerst du dich vielleicht an den Moment von vorhin, an die vergrößerte Amygdala, den Mandelkern, die schneller feuert als dein Verstand? Genau hier schließt sich jetzt der Kreis. Plastizität funktioniert nur in einem Nervensystem, das sich sicher fühlt. Ein Gehirn im Alarmzustand baut keine neuen Verbindungen. Es verteidigt sich. Und das ist das Prinzip, das meiner ganzen Arbeit zugrunde liegt. Du brauchst beides gleichzeitig. Den Gashebel des Wachstums und die Sicherheit der Stabilisierung. Aktivierung und Beruhigung, Körper und Geist und Seele. Ein Werkzeug allein ist nie die Lösung. Heilung und Veränderung passieren nie an einer einzelnen Stellschraube. Sie passieren immer im Zusammenspiel. Und genau dieses Zusammenspiel sichtbar und steuerbar zu machen, das ist Neuroalchemie. Lass uns das Ganze in einem Bild zusammenführen. Die alten Alchemisten suchten den Weg, unedles Blei in Gold zu verwandeln. Sie haben es nie geschafft, weil sie es mit Magie versuchten. Wir haben heute etwas, das sie nicht hatten. Wir verstehen den Mechanismus. Und vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Magie. Das Blei, das das Leben dir gegeben hat, deine Stressmuster, deine alten Reaktionen, die Geschichte, die du dir über deine Grenzen erzählst, das ist nicht dein Schicksal. Es ist ein Ausgangszustand. Und du hast soeben gelernt, dass jeder Zustand im Gehirn ein veränderbarer Zustand ist. Der letzte Aha-Moment, den ich dir mitgeben möchte, ist die Tatsache, dass du dein Gehirn umbaust, ist nicht verhandelbar. Du tust es in jeder Sekunde. Die einzige offene Frage des Lebens ist die, mit der ich diese Folge eröffnet habe. Wer hält den Meißel? Du oder dein Autopilot? Die meisten Menschen überlassen ihn dem Autopiloten, dem Stress, der Gewohnheit, dem Zufall. Sie werden geformt von Umständen, von alten Wunden, von der schieren Wiederholung. Ein kleiner Teil der Menschen, und ich glaube, du gehörst dazu, sonst hättest du nicht fast eine ganze Stunde lang zugehört, entscheidet sich, den Meißel selbst in die Hand zu nehmen. Bewusst, mit Wissen, mit System. Das ist die Arbeit, die ich mit Menschen mache. Mit Unternehmern, mit Führungskräften, mit Menschen, die Verantwortung für viele andere tragen und für ihr eigenes Leben. Und die irgendwann merken, die wichtigste Investition ist nicht das nächste Quartal. Es ist das Instrument, mit dem sie alle Entscheidungen treffen. Wenn diese Folge an einer Stelle genau das gemacht hat, was ich mir vorgenommen habe, wenn du an einem Punkt gedacht hast, Moment mal, das ändert etwas in meinem Leben, dann lass uns im Gespräch bleiben. Schreib mir, erzähl mir, welcher Aha-Moment dich am meisten geflasht hat. Ich lese alles, was ihr schreibt und ich antworte. Und wenn du tiefer einsteigen willst, wie sich das, worüber wir geredet haben, auf dich und deine konkrete Lebenssituation als Führungsmensch übertragen lässt, dann findest du den Weg zu mir in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, schick sie einer Person, von der du weißt, dass sie ihren Meißel gerade aus der Hand gelegt hat. Manchmal ist eine Folge zur richtigen Zeit der erste neue Pfad im Wald. Das war Neuroalchemist. Denk dran, du bist nicht das Gehirn, mit dem du geboren wurdest. Du bist das Gehirn, das du trainierst. Ich bin Chris, pass auf dein wertvollstes Instrument auf. Mein Herz grüßt dein Herz. Namaste und bis zum nächsten Mal.